liebe Leute. Ja, es ist mal wieder Dienstag oder vielmehr das wird es sein, wenn ihr uns zu hören bekommt. Hier ist wieder der Literarische Saloon, Episode Nummer 4. Ja, und wie vielleicht der eine oder andere, der jetzt zum ersten Mal reinhört, noch nicht weiß, wir sind hier zwei Leute, die sich eigentlich noch gar nicht so richtig dolle kennen, aber aus Gründen mal kennengelernt haben und beschlossen haben, wir unterhalten uns einfach mal in lockerer Atmosphäre, mehr oder weniger in einem Saloon also, über Bücher, die wir kennen, die wir nicht kennen, die wir gerne kennen würden oder die wir am liebsten nie gekannt hätten und alles, was so dazwischen liegt. Und ihr dürft dabei zuhören. Doch eine coole Sache. Und ich wäre zum Beispiel Christian Rabe in Berlin und auf der anderen Seite in Frankfurt. Hallo.
Hallihallo, in Frankfurt sitzt Karin Müller und ja, wir reden auch ab und zu über Bücher, die wir selbst schreiben, denn wir schreiben nämlich auch selbst Bücher. Das hat sich super gedoppelt.
Ich vergaß.
Wir tun es. Wir schreiben übrigens besser, als wir reden. Also habe ich
das
mir mal sagen lassen.
Will ich hoffen.
Ne? Das will ich auch hoffen.
Aber ja, wir üben ja noch.
Wir üben noch und ja, und das ist, ich bin ganz aufgeregt, weil hier Folge 4, ihr Lieben, hat nämlich basiert auf einen oder wird basieren auf einem Vorschlag von dir, Christian. Und das hat, der hat mich sehr überrascht, weil du hast dir eine Tierfolge gewünscht. Und ehrlich gesagt, macht mir das gerade schon wieder so ein bisschen Kopfzerbrechen.
Wieso?
Ja, und Tiere, ja, wieso? Also ich, Episode 0, ich sage nur, die Geschichte vom Pferd, das...
Okay. Ja, also Geschichte vom Pferd, sagen wir mal so, es wird schon eine Geschichte vom Pferd geben, aber die kommt nicht von mir, sondern das ist mein adoptiertes Buch. Insofern kannst du ganz beruhigt sein. Nee, tatsächlich ist die Idee überhaupt erstmal daraus entstanden, dass ich eben so überlegt habe, na Mensch, was gäbe es denn für übergreifende Themen, die man sich so nehmen kann? Und dabei ist mir aufgefallen, dass Tiere, und das ist tatsächlich ja eben auch ja das Thema unserer heutigen Episode, dass Tiere durchaus in verschiedenen Arten und Weisen mit Büchern in Zusammenhang gebracht werden können. Insofern.
Ja, da gibt es ja viele. Also ich meine, meinst du jetzt auch so rein tierische Protagonisten oder einfach nur Bücher, die Tiere im Titel haben, so was weiß ich, schweigende Lämmer oder sowas?
Siehst du, tatsächlich genau diese verschiedenen Arten und Weisen, meine ich. Also ich habe mir tatsächlich insgesamt sogar drei Sachen jetzt erstmal spontan rausgesucht, wo drei verschiedene Varianten ja benutzt werden. Komischerweise, ich gucke jetzt gerade mal, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das Thema Tiere oder irgendwie ja der Begriff Tiere im Titel als einziges Mittel sozusagen, also dass die Tiere gar nicht wirklich in der Geschichte vorkommen, das ist bei mir gar nicht dabei.
Ja, bei mir auch nicht. Ehrlich gesagt kann ich auch nicht sagen, ob jetzt konkret im Fall von Schweigen der Lämmer, ob es da tatsächlich keine Lämmer gibt in dem
Buch und auch in dem Film. Ach, weil du bist ja so zart beseitet, dass du das bestimmt nicht gelesen hast.
Nein, okay. Ich weiß immer nur, also ich meine, ich weiß natürlich einiges da darüber, also vor allen Dingen auch über den Film und da habe ich ja schon die schaulichsten Sachen gehört. Also, aber nach meinem Kenntnisstand kommen da keine kleinen Lämmer drin vor, sondern
sie kommen, kommen in gewisser Weise so auf einer Metaebene schon vor, weil die Clarice Starling, also die FBI-Agentin, die sich mit dem Hannibal Lecter ja letztendlich über diesen Fall, den sie versucht zu lösen, ja unterhält, der ist ja psychologisch sehr gebildet und zwingt sie ja da mehr oder weniger in eine Art von Therapiegespräch irgendwie rein. Und es kommt zu einer Szene, wo sie in irgendeiner Form schon davon berichtet, dass sie, glaube ich, auf einer entweder Farm groß geworden ist oder mal da auf einer Farm war. Und dass es da Momente gab, wo dann die Frühlingslämmer, naja, mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob die geschlachtet wurden, also auf jeden Fall gab es dann eben diesen Moment, wo es erst Lämmer gab, die Laute von sich gaben, um dann hinterher zu schweigen.
Mäh.
Richtig. Also, Er hat sie da durchaus ziemlich an die Kandare genommen. Nee. Aber gut, darüber wollen wir ja eigentlich gar nicht reden. Genau, habe ich denn überhaupt, warte mal, habe ich denn überhaupt ein Schaf hier dabei?
Also du brauchst kein Schaf. Schafe kann ich gut machen. Schafe ist das einzige Tier, das ich wirklich 1A nachmachen kann. Hast du ein Schäfchen? Sonst, ich kann die. Mäh. 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 So, jetzt hallo.
Ja, Entschuldigung, das sind 11 Sekunden, die das Ding hier vorgibt.
Weißt du, jetzt ist gerade übrigens bei dem vielen Gemähe ist jetzt mein Hund hier reingekommen. Der sagt wieder mal nichts, aber er guckt gerade total irritiert und wedelt fröhlich, weil er sich dachte, ui, Schafe, juhu.
Prima. Oh.
Jagd essen wir auch nicht schlecht.
Würde er sie jagen?
Ja, nee. Also sagen wir mal so, er findet Schafe total aufregend, wenn wir da mal irgendwie an Schäfchen vorbeikommen und sowas. Mhm. Aber er hat, glaube ich, auch echt Angst vor ihnen. Also so, wenn ein Zaun dazwischen ist, dann ist er natürlich total mutig.
Okay,
wenn der Zaun weg wäre und ich weiß nicht. Ich glaube, er wird tendenziell eher, ja, keine Ahnung.
Ist ja ein Airedale-Terrier, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Ja, und da, gut, so ein übliches Schaf ist dann schon noch ein kleines bisschen größer als er. Dementsprechend mag es auch durchaus daran liegen, einfach.
Kann sein, aber ich meine, nee, er hat zum Beispiel vor Pferden hat er zum Beispiel überhaupt keine Angst. Ach. Pferde findet er super, die will er auch nicht jagen, mit denen will er irgendwie nur sich anfreunden. Vor Kühen hat er eine Todesangst, ja. Also wenn er eine Kuh sieht, ist er innerhalb von also Millisekunden auf einem anderen Planeten. Da ist er einfach weg. Da wurde er, glaube ich, als Welpe, da waren wir mal, da war der erst 6 Monate alt und wir dachten, wir machen mit dem Hund Urlaub in den Bergen in Südtirol, ja,
so
wandern.
Im also apropos mehr oder weniger,
Hundeparadies, ja. Ich musste auch mal wandern kurzfristig.
Ach, guck, siehste.
Ja,
oder
war es
doch
lange
bloß spazieren gehen?
Na ja, nee, also ich glaube, das war, also es hatte schon irgendwie so die Überschrift Wandern. Egal. Und da haben wir in so einem Bauernhof haben wir da gewohnt, also sehr nett. Es war wirklich auch sehr idyllisch und ganz toll. Und durften auch in den Kuhstall mal rein und haben dann die Kühe besucht und ja, und Toni war mit uns im Kuhstall und dann hat dann irgendwie so eine Kuh dann mal losgeblökt, also so richtig so nur und er hat, glaube ich, irgendwie einen Herzinfarkt bekommen, der Hund. Also er ist, so schnell konnten wir gar nicht schauen, war der Hund aus dem Stall raus und dann hat es sehr, sehr lange gedauert, bis wir ihn wieder eingefangen haben. Der war wirklich ein schlotterndes Häufchen Elend. Und wenn er dann jetzt ab diesem Zeitpunkt immer, wenn er nur eine Kuh gesehen hat von Weitem, war es vorbei.
Okay. Ja. Wo du jetzt gerade eben von Kuhstall und sowas erzählt hast, musste ich gerade wieder an unsere ja kürzlich zu Ende gegangene Wanderung quer durch die Alpen irgendwie denken. Und da sind wir nämlich, ich glaube, am vorletzten Tag auf einer Alm gewesen, die auch wieder so Kuhstall mit dabei hatte. Und da sind wir mehr oder weniger durch Zufall wirklich mal an diesen Stallbereich ran, weil wir die Kühe draußen nicht gesehen haben, sie aber gehört haben. Und dann sind wir mehr oder weniger Zeuge einer Kuhwaschstraße geworden und konnten uns kaum sehen. Das hättest du sehen müssen, es war der Renner. Ja, die haben in diesem Kuhstall tatsächlich wie in einer Waschstraße.
Ja, so rotierende Bürsten, ne?
Solche rotierenden Bürsten. Ja. Und die machen die Kühe, hatte ich so das Gefühl, auch selber an. Auf jeden Fall. Und die haben sich da ernsthaft angestellt. Das war der Renner. Ja, die eine Kuh war fertig, war noch nicht so ganz fertig. Und dann kam so die nächste an, man mach mal langsam. Wa? Dann trabte die eine weg, eine andere wollte von der anderen Seite, nee. Dann kam die sich richtig angestellt hatte, ging da also so hin und dann ging das wieder los und sie drückte sich so dagegen. Irgendwann hat sie also ihren Schwanz gehoben und ihn über eine oben so ein bisschen rotierende Bürste drüber gelegt, um sich da also von hinten rum massieren zu lassen. Das war der Hammer, ja. Aber nun gut, so viel dazu. Hat nichts mit Geschichten zu tun, war aber trotzdem irgendwie eine nette Geschichte.
Könnte man aber mal in einen Roman einbauen, so eine Kuhmassage oder sowas.
Ja, vielleicht. Also das sind ja immer so die, weißt du ja selber, so diese in Anführungsstrichen Absurditäten des Alltags oder eben Sachen, die man selber noch nie gesehen hat, die für andere Leute vielleicht ganz normal sind, die man dann vielleicht doch irgendwie so einbauen kann, dass sich die Leute entweder ja drüber den Kopf schütteln können oder drüber schmunzeln können, sowas in die Richtung. Das finde ich eigentlich auch immer besonders schön.
Aber, sag mal, ja, lass uns dann mal wieder zurück zum Thema. Also, weil wir sind ja beim Thema, aber was mich jetzt total interessieren würde, wie stehst du eigentlich zu so richtig tierischen Protagonisten in Büchern? Also, wenn die Tiere wirklich die Hauptfiguren sind.
Finde ich teilweise total cool. Also eins von meinen drei Büchern hat tatsächlich auch tierische Protagonisten. Es sind Schafe.
Mäh.
Genau. Und ich kenne auch noch mehrere andere. Bei dem nächsten, wo ich jetzt so grob dran denke, da sind Schweine. Und dann gibt's ja natürlich auch so die Klassiker mit den Katzen als Protagonisten, wobei ich jetzt nicht Akif Perinci oder so wie er heißt meine hier mit oh Gott, wie heißt der? Felidae, genau. Habe ich zum Beispiel nie gelesen. Aber ich finde Katzen in Büchern als Protagonisten, in welcher Form auch immer, immer ziemlich cool, weil sie so dieses spezielle Element irgendwie reinbringen. Zum Beispiel auch in einem meiner Lieblinge von also was jetzt hier auch Fantasy-mäßig ist, ich bin ja auch so ein Fantasy-Mensch, bei Eragon, da gibt es ja die sogenannten Wehrkatzen und die finde ich auch total cool. Eben Katzen, die in der Lage sind, sich auch in Menschenkörper umzuwandeln und ja, die eben auch noch so gewisse andere ja, Fähigkeiten, wenn du mal willst, irgendwie, also die ziemlich magische Kreaturen sind und so, finde ich total cool und eben auch immer diese so ein bisschen Leck-Arsch-Mentalität, die man ja von Katzen so üblicherweise kennt, dann auch immer als nettes Element in so eine Geschichte reinbringen. Ja, das ist durchaus was und da gibt's auch noch ein anderes Ding, das hatte ich mal durch Zufall, nee, nicht mit Schafen, auch mit Katze. Ich bin hier bloß die Katze. Das ist auch total witzig irgendwie.
War das nicht, ich bin hier bloß die Katze, war das nicht von Elke Heidenreich oder so?
Das weiß ich nicht wirklich. Ich könnte jetzt gucken, aber ich traue mich nicht, weil momentan kommen wir ja hier ohne Aussetzer in unserem System gerade aus. Und ich möchte jetzt lieber nichts anmachen, was womöglich, ach siehst du, jetzt fehlt mir natürlich das, was ich eigentlich doch anmachen wollte, nämlich nochmal so ein paar Rahmenthemen um die Bücher, die ich da jetzt hier mir ausgesucht habe, aber ich hoffe, dass ich jetzt nicht allzu sehr abluse beim Nennen zumindest des Autoren, aber bei dem einen, da weiß ich es gar nicht. Na gut, ich guck mal, ob ich das vielleicht jetzt nebenbei doch irgendwie noch hinkriege.
Aber ja, ansonsten würde ich sagen, also wenn du bereit bist, könnten wir ja loslegen. Ich habe nämlich im Wesentlichen zwei Bücher, du hast ja drei, ich habe zwei. Ich habe allerdings eine große Reihe dabei, aber die kann ich auch, ich fasse mich ja eher kurz als du. Also insofern,
ja,
die kann
richtig.
Ich auch zügig.
Ich bin ja der Laberkopf unter uns, genau.
Genau. Liebe Zuhörer, wir haben jetzt übrigens vereinbart, wenn der Herr Rabe wieder so ins Schwafeln kommt, dann mache ich Störgeräusche. Und eigentlich habe ich gesagt, ich sage Pferd, aber eigentlich finde ich es jetzt viel besser, wenn ich einfach ein Tiergeräusch mache und einfach Mäh sage oder Miau oder irgendwie sowas. Also wundert euch nicht, wenn ich plötzlich irgendwie seltsame Geräusche von mir gebe. Das ist dann der subtile Hinweis. Genau. Dass der Mann in Berlin ins Schwafeln kommt.
Ist das dein Scheunentor, mit dem du gerade winkst? Ja, genau.
Nein, das ist nur ein kleines Gartenzäunchen. Also, leg los mit deinem ersten Buch.
Jo, also mein allererstes, wo wir auch gleich schon wieder bei den Schafen sind, wäre, das kennt vermutlich, das kennen bestimmt viele, aber es war eins der ersten Bücher, die mich eben an dieses Thema tierische Protagonisten rangebracht haben und das ist Glenkill von Leonie Swann. Ich weiß nicht, kennst du's?
Ja.
Gut, naja, dann hätte mich jetzt auch wirklich gewundert, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Ich bin da tatsächlich von einer Freundin von mir drauf aufmerksam gemacht worden, weil sie fing irgendwann so an, als wir, weiß ich nicht, gerade über irgendwelche täglichen Verrichtungen so gesprochen haben, und dann meint sie irgendwie, oh, ich bin noch nicht das Merkschaf. Und dann dachte ich mir, Merkschaf, was willst du denn da mir mit sagen? Und dann erzählt sie, naja, das ist doch aus der Geschichte hier, Glenkill und so mit den Schafen, der Krimi. Und dann dachte ich mir, erzähl mir mehr, hört sich interessant an. Ja, und da gibt's ja Miss Maple, also ja, und sie ist ja das Merkschaf oder vielmehr das Gedächtnisschaf. Die einzige, die mehr als ja eine Sache sich irgendwie merken kann. Und ich finde das so niedlich, wie die verschiedenen Charaktere in irgendeiner Form dann so dargestellt worden sind. Moppe the Whale, dieser gutmütige, aber irgendwie doch so ein bisschen dösbaddelige Widder, und eben Miss Maple und ach, wen es dann sonst noch alles irgendwie so gibt. Ich habe die Geschichte jetzt schon lange nicht mehr gehört, aber ich finde, das ist eine echt gelungene Variante, und möglicherweise war das auch mehr oder weniger so der Auftakt zu diesem Hype um diese ganzen Tierkrimis. Weil ja letztendlich es handelt ja eben davon, dass plötzlich ihr Schäfer tot ist und sie versuchen irgendwie rauszukriegen, ja, sich da irgendwie detektivisch umzutun, um letztendlich diesen Mord an dem Schäfer aufzuklären. Ich muss gerade wieder so dran denken, wie herrlich das so dargestellt ist, so nach dem Motto, ich habe unseren Schäfer gesehen. Komisch, da steckt eine Schaufel in ihm oder irgendwie eine Forke in ihm. Das kann nicht gesund sein. Oder irgendwie so in der Richtung, wie die Schafe so beschrieben werden, wie die denken. Total, total cool irgendwie. Ja, hat mich sofort gehabt.
Ja, es ging mir auch so, also vor allen Dingen, wenn man halt so normalerweise so eine Schafherde sieht, das wirkt ja auf den uneingeweihten Städter ja wie so ein amorphes Gebilde aus irgendwie müffelnder Wolle auf vier Beinen. Und diesen Tieren traut man ja gar nicht so irgendwie differenzierte Charakterzüge oder auch sonstiges zu, und es ist natürlich, das macht es natürlich so besonders witzig, dass da, dass die eben so wirklich sehr pointiert und sehr differenziert die Figuren auch darstellt. Also das finde ich auch toll, finde ich wirklich sehr amüsant, und es ist ja durchaus spannend. Also so, absolut. Also eine Form von Spannung, die ich auch gerade noch so ertrage, aber
ja, richtig. Also es ist auf eine gutmütige Art und Weise spannend in irgendeiner Form, richtig. Ja. Das der Witz ist ja, dass, na, ich weiß nicht, klären sie es denn überhaupt eigentlich? Naja, im Prinzip sind die Schafe, glaube ich, eigentlich hauptsächlich dabei, während es dann in irgendeiner Form aufgeklärt wird, aber sie rechnen sich das dann selbst immer irgendwie zu, finde ich also total cool. Ähnlich ist das, um jetzt nochmal so einen kleinen Exkurs, und dann bringe ich mein viertes Buch. Da gibt es eben dieses Buch Saubande. Das ist tatsächlich eben mit Schweinen. Und das wurde von einer Deutschen geschrieben, ich glaube von einer Frau, weiß ich jetzt aber nicht mehr genau, ich habe es jetzt hier auch nicht vor mir. Und da ist es tatsächlich so, dass diese Schweine wirklich den Fall bearbeiten und tatsächlich irgendwie zum Schluss sogar auch die Menschen drauf bringen, den Fall richtig einzuschätzen oder so. Da geht's, glaube ich, um irgendwie Drogendealen, und daraus geschieht dann, glaube ich, auch ein Mord oder so. Und die bringen dann letztendlich es irgendwie dazu, dass ja, dass die Menschen dann ganz zum Schluss irgendwie erkennen, wie es denn nun richtig ist in irgendeiner Form. Auch ganz witzig geschrieben. Ja, um jetzt eben nicht ins Schwafeln zu kommen, denn ich habe ja immerhin noch zwei weitere Bücher vor mir, habe ich jetzt noch eine weitere Sache, wo in einer anderen
hallo,
Form...
Hallo, ich könnte doch jetzt auch mal was erzählen,
das
oder?
Das durftest du ruhig, ja, richtig.
Ja, also bevor du jetzt hier noch das fünfte Buch hier ins Spiel bringst. Wir wechseln uns jetzt mal fein ab, Herr Rabe.
Okay, also, okay. Check,
du hast
ich
jetzt
bin
schon
Nummer 1
check, du,
und jetzt...
ja, du bist Nummer 1, 2 und 2,5. Also jetzt komme aber ich mal mit hier Nummer 3 dann wenigstens mal dran. ich habe, und das habe ich ja quasi, wenn ich das geahnt hätte, dass du so ein Katzenfan bist, Dann hätte ich es ja extra dir gewidmet. Aber jetzt, ich kann es ja trotzdem noch dir widmen, weil es ist also ein glücklicher Zufall. Ich habe nämlich eine ganze Buchreihe und das sind die Mrs. Murphy-Krimis von Rita Mae Brown. Aha. Rita Mae Brown kennt man vielleicht, ist eine Amerikanerin, eine tolle Frau, auch schon ein bisschen älter, Jahrgang 44. Ich werde jetzt zu ihr nicht mehr allzu viel erzählen. Sie ist also sehr engagiert, politisch engagiert. Sie ist auch eine lesbische Frau. Das ist auch immer ein großes Thema für sie. Mhm. Aber sie hat seit über 20 Jahren, oder seit 25 Jahren, glaube ich, 1994 ist ihr erster Katzenkrimi erschienen,
okay,
den sie angeblich zusammen mit ihrer Katze, mit ihrer einer ihrer Lieblingskatzen, nämlich Sneaky Pie Brown, geschrieben, okay, hat. Und das sind eben diese Mrs. Murphy-Krimi. Und Mrs. Murphy ist eine super aufgeweckte Tigerkatze, die bei ihrem Frauchen lebt. Und Frauchen heißt Mary Minor Harristine, genannt Harry. Und das ist die Posthalterin in dem Kleinstädtchen Crozet in Virginia. Mhm. Und Mrs. Murphy ist nicht alleine. Sie wird auch noch flankiert von der Corgi-Dame T. Tucker und noch allen möglichen anderen Getiers. Ist wirklich ganz zauberhaft. Und letztlich, also die Tiere können sich also wunderbar miteinander unterhalten, also auch speziesübergreifend. Da gibt's also überhaupt keine Verständigungsschwierigkeiten. Bisschen komplizierter wird die Kommunikation mit den Zweibeinern, mit den Menschen. Also in dieses Crozet scheint auch wirklich ein ziemlich mörderisches Städtchen zu sein, weil inzwischen, ich habe jetzt gerade vorhin dann mal recherchiert und festgestellt, ich bin irgendwann ausgestiegen aus der Reihe, aber ich habe ein paar Bücher gelesen und fand die alle super. Mhm. Aber inzwischen, wir nähern uns irgendwie dem 30. Band und da wird, also ich meine, die Mordrate da, wenn man das jetzt mal so hochrechnet, also es ist schon echt beängstigend, ja. Also selbst für amerikanische Verhältnisse finde ich das ein bisschen beängstigend. Und ganz ehrlich, wenn die dieses Viechzeug nicht hätten in der Stadt, wäre die Aufklärungsquote wahrscheinlich debakulös.
Genau.
Ja, Pferde gibt's auch, aber ich glaube, die sind meistens bei der Aufklärung der Fälle nicht ganz so relevant. Wobei, also gibt's auch tolle Szenen in schönen Ställen und ja, es ist so dieses Südstaaten-Flair auch, dieses amerikanische.
Okay.
Das ist ganz cool. Also Mrs. Murphy und T. Tucker, die Corgi-Lady und sowas. Das ist ein sehr nettes Team, sehr hübsche Krimis, also auch so eher so
cozy Crime wahrscheinlich so.
Cozy Crime, okay. Ja. Also so, dass es auch irgendwie mein Nervengerüst nicht völlig zerrüttet, sondern das kann man hübsch lesen. Also ich mag's und ich mag vor allen Dingen auch Rita Mae Brown, also durchaus auch ihre anderen Romane. Und das ist aber so, also gut zu vertragen. Was ich gelesen habe, also das fand ich dann, habe ich auf Wikipedia nämlich nachgelesen und da stand dann, Wikipedia hat geschrieben, zu ihren Romanen fiel Reklams Krimi-Lexikon lediglich folgende ambivalente Charakterisierung ein. Ich zitiere, Katzen sind Erkennungszeichen lesbischer Krimi-Autorinnen bzw. Heldinnen, ähnlich wie Kriminalhauptkommissare gerne Pfeife rauchen. Das ist, da habe ich mir gedacht, was ist denn das für eine strunzdoofe Aussage?
Also, das ist, ja,
also egal.
Nur weil es im Internet steht, muss es noch lange nicht stimmen, ja.
Ja, vielleicht ist ja das Reklams-Krimi-Lexikon ist ja vielleicht auch nicht nur im Internet, sondern ja,
auch gedruckt, hast du auch wieder
aber nur, wenn es gedruckt ist, auch, das heißt ja auch nichts. Egal, also ich mochte diese Serie sehr gerne und ich habe mir im Zuge der heutigen Recherche, habe ich mir gerade noch einen aktuellen Band dann auch gekauft, den werde ich jetzt sogar auch mal lesen dann und werde mich dran erfreuen. Oder auch nicht, aber da werde ich dann drüber berichten. Ich glaube, es wird sehr amüsant werden.
Okay.
Ja.
Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich irgendwann mal einen eben nicht Katzenkrimi von ihr gelesen habe und da irgendwie so gar nicht reinkam, aber vielleicht habe ich mich jetzt auch getäuscht, weil das ist jetzt auch so im Prinzip schon vor ein paar Jahren gewesen und vielleicht bringe ich da jetzt auch was durcheinander, also rede ich einfach nicht mehr weiter.
Kann gut sein, sie hat ja schon diese anderen Bücher, die ich eigentlich noch viel lieber mag, die sind natürlich dann Da hat sie schon so ihre eigene Agenda, ja. Da geht es ihr schon auch um ihre Themen und vielleicht sind es einfach nicht deine Themen. Das kann ja sein.
Ja, das könnte natürlich sein. Ups, jetzt habe ich hier gerade Licht ausgemacht und kann nichts mehr lesen.
Das kannst nichts mehr lesen, ja.
Na, jetzt geht's schon wieder.
Im Dunkeln ist gut munkeln.
Mhm. Ja. Hast du durchaus recht. Ja, gut, okay. Du, das ist ja in Ordnung. Also Themen, also dieses Ding mit, man hat seine eigenen Themen und bringt die auch immer wieder. Ich bin ja zum Beispiel, um jetzt mal wieder einen kleinen Exkurs zu machen, zu Fantasy gekommen, eigentlich ganz durch Zufall, im Urlaub. Mir war langweilig, ich brauchte irgendwas zu lesen und wir waren in Celle. Und ja, da gab es einen Buchladen, der offen hatte. Es war scheiß Wetter. Wir also alle da rein. Also wir waren so ein paar ja Gleichaltrige, die da irgendwie unterwegs waren. Und dann habe ich irgendwie bloß so geguckt, gesucht und das dickste Buch genommen, was ich da irgendwie spontan finden konnte. Das war Nebel von Avalon von Marion Zimmer Bradley. Und ich muss sagen, das hat mich, sagen wir mal, wirklich für Fantasy geöffnet. Ich fand es ganz toll und habe dann auch noch viele andere Sachen von ihr gelesen und muss sagen, auch wenn ich die Geschichten grundsätzlich gut fand, ist es mir irgendwann dann auch so ein bisschen, ich will nicht sagen auf die Nerven gegangen, aber es war doch schon so ein bisschen, ach ja, das wieder, weil sie ist ja so, dass sie, es gibt eben immer die Heldin, ja, die einfach irgendwie viel schlauer und viel alles irgendwie ist, als die doch sehr tumben Männer. Ist in Ordnung, als Gegengewicht zu den vielen strahlenden Männerhelden und so in der Richtung, absolut in Ordnung, aber es war bei mir dann so, ach ja, gut, wenn die Geschichte jetzt an sich nicht interessant wäre, dann würde ich die wirklich beiseite packen, weil es ist immer so, die Männer sind alle so ein bisschen dimwitted sozusagen. Ja, also so eben so die...
So wie im richtigen Leben, also völlig
Anwesende hoffentlich ausgeschlossen.
Absolut, absolut, absolut. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Also ich kann solche also permanent ausgelutschte Stereotype auch nicht leiden. Also in keine Richtung. Ja, das geht mir dann irgendwie mal auf die Nerven. Selbst wenn ich dann durchaus mich dafür mal amüsieren kann oder darüber amüsieren kann, wenn sich mal so auf Kosten der tollen Männer mal blöde Witze gerissen werden, das finde ich dann schon auch super. Aber genauso geht's mir umgekehrt, finde ich es auch lustig, ja. Also man muss über alles sich auch amüsieren und man muss auch alles in Frage stellen und man muss aber auch diese ganzen Stereotypen nicht permanent wieder pflegen und dann auch wieder zum hundertsten Mal.
Richtig, weil dann bringst du ja im Prinzip wieder ja auch wieder ein Stereotyp zustande. Ja, eins von der anderen Seite. Na gut. Sei dem wie es sei, es lebe die Vielfalt, sagen wir es einfach mal so. Ne?
Genau.
In welcher Form auch immer.
Ich hoffe, dass dein nächstes Tier weniger Stereotyp ist als die Nebel.
Also es ist tatsächlich, ich habe von der Autorin Claudia Schreiber noch kein anderes Buch gelesen. Ich bin auch auf dieses Buch, Emmas Glück heißt es, nur durch Zufall gestoßen, weil ich ja, hatte ich ja letztens schon mal gesagt, ich gehe ja immer mal so mehr oder weniger so ähnlich wie mit unserer Challenge so vor, ich greife einfach mal irgendwie in meinen Fundus und dann ziehe ich was raus und sage, und das liest du jetzt oder das hörst du jetzt und so in der Richtung und das finde ich eigentlich eine ganz gute Variante, weil man auf die Art und Weise meistens überrascht wird. Oder ja, irgendwann kommt es dann auch so, ach ja, und jetzt möchte ich hiervon noch das nächste und das nächste und das nächste. Auch kann man auch alles machen. Ja, hier ist es tatsächlich so, dass weder im Titel noch als Protagonist irgendein Tier vorkommt, sondern die bilden eher das Setting ab. Weil in diesem Fall handelt es nämlich von einer Bäuerin, die selbst so ein ziemlich, ja, spezieller Charakter ist einfach mal. Sie, ich weiß jetzt gar nicht, es ist irgendwo in, ich sag jetzt lieber nichts Falsches, irgendwo in Deutschland, im Ex-Zonen-Randgebiet oder sowas in der Richtung, hat sie also einen Bauernhof, den sie mehr schlecht als recht irgendwie betreibt, weil sie sich weigert, also sie züchtet Schweine, und sie weigert sich, die nach der typischen Art und Weise zu schlachten, sondern sie tut eigentlich alles dafür, dass sich diese Schweine bis zu ihrem letzten Tag absolut wohlfühlen und sorgt dann auch dafür, dass sie während ihres Ablebens möglichst wenig Angst empfinden oder davor. Mhm. Und das ist also auch wieder eine sehr interessante Variante, wie die Autorin einem dann dieses Thema mal näher bringt, also das Thema auch Tierhaltung und naja, wie ist denn das anders als bei der Massentierhaltung als jetzt bei solchen Varianten? Interessant. Mhm. Aber das ist eben tatsächlich bloß dieses Beiwerk, weil eine der Protagonisten ist halt die, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Ach so, natürlich Emma.
Logischerweise.
Nur mal so scharf vermutet. Ja, Emma ist, lass mich raten, sehen. darf ich mal raten, Emma ist ein Schweinchen.
Nein.
Nein.
Emma ist die Bäuerin.
Ach so.
Und sie trifft, oder vielmehr jemand trifft auf sie, der eigentlich, so verschiedener kaum sein könnte. Sie steht nun so mitten tief im Leben drin und ein Typ trifft auf sie, der gerade kurz vorher mehr oder weniger die Diagnose erhalten hat, dass er bald sterben wird, und er fürchtet sich eigentlich vor allem. Und dieser Typ ist also auch noch super reinlich und sie ist eigentlich die Bäuerin eher, naja, sagen wir mal, eine Sau sozusagen. Mhm. Also ja, sie sieht halt den Dreck, den sie so um sich hat, gar nicht. Für sie ist das normal. Und diese beiden Typen prallen nun durch Zufall aufeinander und es entspinnt sich also eine herrliche Geschichte daraus, die also nicht umsonst, warte mal, ich muss jetzt hier gerade mal, die Freundin hat darüber geschrieben, endlich mal eine Love Story, die sowohl kurios ist, als auch viel Tiefgang hat. Und das ist absolut so. Das ist eine total skurrile Story irgendwie. Mhm. Ich will da auch wirklich gar nicht mehr drüber erzählen, weil das Ding sollte man sich echt mal reinziehen. Zum Schluss kann man auch wieder Rotz und Wasser heulen, also ich zumindest. Und es gibt auch wieder große Gefühle, also insofern passt das eigentlich in fast alle Sachen rein, die wir bisher schon so als Thema hatten. Ich find's echt total toll, also schon alleine diese vollkommen verschiedenen Menschen da einfach mal aufeinander geworfen zu haben vor diesem sehr bäuerlichen Setting und was dann da alles noch so dabei rauskommt. Also zum Schluss ist es so, dass man versteht, was dieser Titel meint, aber eigentlich bleibt einem das dann auch so ein kleines bisschen im Hals stecken, dieser Titel. Mhm. Also es ist schon zum Schluss auch so ein bisschen starker Tobak, wenn er auch, sagen wir mal, eher von der emotionalen Seite her starker Tobak ist, aber absolut lesenswert, wie ich finde.
Toll, ja, das klingt, als würde es mir gefallen, aber es klingt aber auch so, als würden die Tiere jetzt da keine so, nee, sag ich mal, prominente Rolle spielen. Also die Tiere sind jetzt
spielen eine Rolle insofern, als sie letztendlich, eben Kulissen erst sind, noch quieken und dann irgendwann Wurst sind.
Ja, so ein bisschen schöner Schinken kann ja auch was Nettes, ja, sein.
Also zumindest vom glücklichen Schwein, was keinen Angsthormonausstoß hatte, der sich ja zugegebenermaßen blöderweise in dem Fleisch so festsetzt, dass, also ich habe das früher nicht gewusst und hab mich manchmal bloß gefragt, warum schmeckt manches Schweinefleisch, was ich damals so als Wurst oder wie auch immer so gegessen hat, so seltsam, bis mir dann irgendwann so mal, ja, das schmeckt nach Angst. Ich dachte, Angst, wieso? Naja, und dann wurde mir das erklärt und seitdem merke ich das dann auch so, ich so, oh schade, das Schwein hat wieder Angst gehabt, ist echt blöd. Muss man wirklich sagen.
Ja, das ist echt blöd. Aber auf der anderen Seite wäre das ja, also wenn man da so ein bisschen sensibler wäre, oder dann könnte man ja dann auch, damit könnte man ja auch wirklich so ein bisschen Bewusstsein schaffen. Also wenn man dann als sozusagen Konsument dann auch Angst bekäme, also wenn man jetzt irgendwie ein Angstkotelett isst, dass man sich dann auch fürchtet, dann würde man vielleicht weniger Fleisch essen oder ein besseres Fleisch.
Also das wäre wäre auf jeden Fall sinnvoll, genau. Ja. Ja. Da habe ich letztens auch von einem Bauernhof, der eben Rinder züchtet, ja auch irgendwie, glaube ich, im Umkreis von Berlin gehört. Und da ist es letztendlich so, dass die Schlachtung da eben auch nicht mit hier so, die werden alle durchgetrieben und haben da natürlich Schiss, stattfindet, sondern dann kommt da einer zu denen auf die Wiese, hat seinen Schlachtschussapparat dabei und die dann so markiert sind, werden dann im Zweifelsfall mal so ein bisschen zur Seite geführt und dann macht's pump und dann legt sich die Kuh hin und die anderen sagen, ach, guck mal, naja, egal, grase ich weiter. So in der Richtung. Und das soll sich tatsächlich auch niederschlagen. Also, nun gut, ich stelle momentan meinen Fleischkonsum auch so ein kleines bisschen auf den Prüfstand und bin eben auch dabei, das habe ich irgendwann mal von, wie heißt sie, Sarah Wiener, die hat, ist ja auch eine Sterneköchin, die durchaus, sagen wir mal, sagt, sie bricht eine Lanze für den Fleischkonsum, aber für den richtigen, also für nicht immer, aber wenn dann hochwertig und dann sollte es eben auch bestimmte Sachen erfüllen und darunter wäre zum Beispiel eine, artgerecht kann man es nicht sagen, aber also eine zumindest nicht mehr als notwendig terrorverbreitende Schlachtung.
Ja. Ja, bin ich total dabei. Also handhabe ich ganz genauso und ich habe den Fleischkonsum sowieso ziemlich reduziert und wenn dann, also sowieso nur Bio und idealerweise auch, wenn ich weiß, wo die herkommen und ja, also weil, und ich esse dann übrigens auch alles, weil das ist was, was mich auch so wahnsinnig aufregt, dann die Leute, die dann halt dann immer nur so diese Filetfresser sind, ja. Also ich meine, ganz ehrlich, eine Kuh besteht nicht nur aus Filet.
Du, und, stimmt.
Ja.
Da habe ich deswegen, letztens, Entschuldige, ja. Ja, erzähl.
Nee, red weiter. Also ich.
Da habe ich letztens im Fernsehen mal kurz eine Reportage drüber gesehen, so nach dem Motto, wie war das, unbekannte Teile des Tiers sozusagen, ja. Da wurde dann also von Sachen gesprochen, so nach dem Motto, die sind eigentlich viel besser als das übliche Filet, aber die gibt's kaum zu kaufen, weil die kennt keiner und deswegen will sie auch eigentlich keiner. Und wenn man sie dann irgendwie kriegt, dann sind sie auch noch ziemlich preiswert und die schmecken teilweise sensationell. Aha, interessant. Blöderweise habe ich mir nicht gemerkt, wie diese Teile heißen. Aber nun gut, jetzt darfst du wieder.
Ja, weil man kann ja letztlich auch alles essen, was an so einem Tier dran ist. Also es gibt ja, oder zum Beispiel auch, also würde ich jetzt auch einfach mal wieder die Lanze für Innereien brechen, weil ich weiß, das ist, da finden sich finden ganz viele Leute widerlich und eklig oder sowas, aber toll zubereitet und sowas ist das, kann das auch was Tolles sein. Also ich esse ja auch Blutwurst und ich habe ja auch kürzlich in Schottland Haggis probiert, todesmutig, und fand es dann auch echt lecker. Und das ist ja irgendwie, das sind ja Schafsinnereien, im irgendwie Schafsmagen oder sonst was, aber das kann man gut essen. Also
guck an.
Da darf man einfach keine Berührungsängste haben. Und ich finde, also dieses Schaf sollte dann ja einfach nicht nur umsonst gestorben sein oder für meine kleinen Lammkoteletts oder sowas, die ich natürlich auch gerne esse, ja. Ich will ja, gebe ich ja zu. Also, aber dann finde ich, kann ich auch mal die anderen Sachen essen.
Okay, ja. Ich soll nun Innereien nicht essen. Also es gibt auch das eine oder andere, was ich durchaus nicht verschmähen würde, aber hat mir der Arzt von abgeraten. Ist so gut.
Ja.
Gibt Schlimmeres,
klar,
letztendlich.
Gibt Schlimmeres, aber so generell finde ich das dann auch mal so eine Wahnsinn. Also es gibt ja dann viele Leute, die sagen, nee, das finde ich dann widerlich, ja. Aber sich irgendwie ein irgendwie Billigschnitzel vom Discounter nach dem anderen reinhauen, aber dann sagen, nee, aber das ist jetzt eklig, ja. Also da, oh. Okay. Also das führt jetzt aber,
das führt jetzt deine an eine ganz andere Deine Ausschläge Richtung. Hier im Dings sind auch immer leiser geworden. Ich wollte gerade schon irgendwie hochregeln, aber jetzt sprichst du erregt. Wieder mit Elan, genau.
Jetzt bin ich erregt und ich habe jetzt auch ein ehrlich gesagt ein krasses Thema, was heißt ein krasses Thema, aber ich dachte mir, kann ich doch mal einen Klassiker reinbringen, ja? Also, weil ich dann überlegt habe, es gibt ja ganz viele, also durchaus auch aktuellere Tiergeschichten, dann dachte ich mir, nee, jetzt schauen wir mal, was es dann so ein bisschen was Klassischeres gibt. Und dann ist mir natürlich sofort George Orwell eingefallen, Farm der Tiere oder Animal Farm von 1954. Ich weiß nicht, ob du das auch mal in der Schule lesen musstest oder mussten ja ganz viele oder den Film gucken. Also
ist jetzt der absolute Witz wieder. Ich muss jetzt mal dazu sagen, wir hatten ja schon mal so grob darüber gesprochen, dass wir uns auch mal um das Thema Klassiker kümmern werden.
Ja.
Und vor diesem Hintergrund werde ich jetzt mal nichts dazu sagen und lass dich noch ein wenig im Dunkeln schmoren.
Ja.
Ja, ich sage jetzt nichts dazu, ob ich Animal Farm in der Schule oder überhaupt schon mal gelesen habe.
Ja, also ich habe Animal Farm in der Schule, ich glaube, gelesen hatten wir es nicht, aber wir haben diesen Zeichentrickfilm aus den 50er Jahren gesehen, der ja sehr nah an der Geschichte ist. Ich habe es dann auch mal gelesen, die Geschichte, aber das ist ganz, ganz, ganz viele Jahre her. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ja jetzt mal ein schöner Anlass, sich mal wieder mit der Geschichte zu befassen. Jo. Hab mir dann die englische Variante geholt. Also die Geschichte ist tatsächlich 1945 veröffentlicht worden. Hier, Herr Orwell hat schon Mitte, Ende der 30er Jahre da die erste Idee gehabt und hat sich dann damit befasst. Letztendlich ist es ein sehr, ja, relativ schmales Bändchen, also irgendwie so 120 Seiten, ist, ja, ich habe dann nochmal geguckt, die einen sagen, es sei eine Fabel, die anderen sagen, es ist eine Dystopie. Allen ist klar, dass es letztlich um die Sowjetunion und das kommunistische Terrorregime, wenn ich es mal drastisch so nenne, es ist auch nicht meine Worte, sondern also die kommunistische Diktatur der Sowjetunion geht, aber es ist eine extrem beeindruckende Geschichte, weil es ja vordergründig so putzig wirkt, weil eben Tiere die Protagonisten sind. Und es sind in der Geschichte tatsächlich auch die Schweine diejenigen welchen, die dann zunächst mal den Bauern von der Farm jagen, vom Hof jagen. Zunächst sind diese Tiere, also es ist eine ganz normale englische Farm, da gibt's Schweine, gibt's Pferde, gibt's Hühner, Hunde, alles, ja, Kühe, und dann haben sie irgendwie ihren fiesen Bauern dann mal losgeworden und sind dann sozusagen autark und nennen ihre Farm dann auch die Animal Farm und oder die Farm der Tiere dann natürlich auf Deutsch, und dann stellen sie dann auch 7 Gebote des Animalismus, ja, der für alle Tiere gelten soll, die auf der Farm leben, und die heißen dann die 7 Gebote: alles, was auf 2 Beinen geht, ist ein Feind. Alles, was auf 4 Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund.
Okay.
Drittens, ja, kein Tier soll Kleider tragen. Viertens, kein Tier soll in einem Bett schlafen. Fünftens, kein Tier soll Alkohol trinken. Sechstens, kein Tier soll ein anderes Tier töten. Alle Tiere sind gleich. Und das kann man ja jetzt mal gut finden oder nicht. Und das ist auf jeden Fall erstmal so ein probates Mittel, und es läuft auch erstmal recht gut. Also sie sind erfolgreich, und es so die ersten 1-2 Jahre ist es dann auch prima, und dann wird es halt dann schwierig, weil so eine Farm zu bewirtschaften ist für Tiere, die keinen Daumen und keine Hände oder sowas haben, ja dann durchaus mal schwierig. Und dann muss man ja auch mit der Zeit gehen, und man muss leider letztendlich dann doch auch mit dem Feind, sprich mit den Menschen, interagieren, wenn man nämlich irgendwelche Sachen verkaufen will und um andere Waren zu kriegen. Und naja, also die Schweine werden in dem Zuge auch immer dominanter, und die 7 Gebote ändern sich. Am Schluss gibt es dann eigentlich nur noch 2, von denen das eine lautet, das ist ja auch ein ganz bekanntes Zitat: alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher als die anderen.
Ja.
Ja, und das ist dann, also letztlich endet die Geschichte dann damit, dass die Schweine sich mit den Menschen wieder gemein machen und dass man dann überhaupt nicht mehr erkennen kann, wer ist jetzt eigentlich Mensch und wer ist Schwein. Und und am Schluss geht's letztlich den Farmtieren schlechter oder mindestens genauso schlecht wie am Anfang. Und es ist halt einfach eine andere Form der Unterdrückung, und es ist eben keine Freiheit mehr, es ist kein eigenes selbstbestimmtes Leben mehr, was sie so als Ziel hatten, sondern einfach auch wieder die pure Unterdrückung und wirklich ein Terrorregime letztlich, weil natürlich sich keiner mehr über den Weg traut, der eine den anderen ausspioniert. Und es ist ganz interessant, ich habe dann, weil ich das dann noch mal ein bisschen wollte, schlaue Sachen dazu sagen, was mir jetzt nicht wirklich gelingen wird, weil ich habe dann den Wikipedia-Eintrag gelesen, oder ich habe angefangen, ihn zu lesen, und festgestellt.
Na sowas.
Dass dieser Wikipedia-Eintrag über die Farm der Tiere fast länger ist als das Buch an sich. Ist wirklich unfassbar komplex, was man da auch interpretieren kann und herauslesen kann. Und also sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall lesenswert, weil man schon ins Nachdenken kommt, weil ich glaube auch, ich weiß es nicht, manchmal vielleicht ist es einfacher, wenn man das so in einer fabelhaften Form liest, also buchstäblich, dass man sieht, okay, dass man vielleicht Zusammenhänge anders wahrnimmt und erkennt. Und insofern ein durchaus immer noch sehr aktuelles Buch, wie ich finde. Dringend empfehlenswert.
Okay, da hast du absolut recht. Das denke ich auch.
Ja.
So.
Werden wir jetzt wieder seichter? Hast du was Seichtes?
Nee, jetzt habe ich wieder mal etwas, was du garantiert nicht lesen wirst, nämlich ein Buch, das einfach nur Tiere heißt. Mhm. Dieses Buch ist von Simon Beckett geschrieben, den manche Krimi- oder Thriller-Freunde durchaus von der sogenannten David Hunter-Reihe kennen, die ich auch sehr gerne gelesen habe bisher, die ich so, derer ich habhaft werden konnte. Und dann habe ich festgestellt, dass es also außer diesen Sachen, die ja auch immer, da gibt's ja so verschiedene, weil der David Hunter ist ja eben auch so ein Forensiker, und da wird ja dann auch immer zu bestimmten Themen sehr ausführlich erklärt, wie das ist, wenn eben zum Beispiel ein Körper verbrennt oder was passiert bei Verwesung oder sowas in der Richtung. Interessant. Natürlich nichts für schwache Nerven oder schwache Mägen. Und dann gibt es aber eben auch immer mal wieder so Einzelbände, wie zum Beispiel Tiere. Und irgendjemand meinte mal, wenn du mal was Krankes lesen willst, dann musst du das lesen. Mhm. Und das habe ich dann getan. Und ich kann ja dazu jetzt einfach bloß mal den Klappentext vorlesen.
Ja.
Manche Menschen sind Tiere. Nigel ist sicherlich nicht der hellste, aber er ist meistens ganz guter Laune. Im Büro gibt es immer etwas zu kopieren und außerdem sind da Cheryl und Karen. Auch im Pub, den seine Eltern früher führten und in dem Nigel jetzt wohnt, fühlt er sich wohl. Es gibt hier zwar kein Bier und keine Zigaretten mehr, aber Nigel interessiert sich sowieso mehr für Fernsehen und Comics. Und dann ist da ja noch der Keller. Hier hält Nigel seine Mitbewohner. Dass sie nicht freiwillig da unten wohnen, stört Nigel nicht. Also, du kannst dir vielleicht halbwegs vorstellen, worauf es hinausläuft.
Natürlich
ist
nicht.
Auf jeden Fall krank, ja. es ist jetzt kein Splatter, Horror, sonst wie was in der Richtung, aber schon gar nicht ohne. Ja, aber ich finde, für jemanden, der Thriller und Krimis und eben Sachen so eben mit psychologischem Hintergrund gerne liest, durchaus lesenswert. Und der Witz ist, ich glaube im Nachhinein sogar, dass mich dieses Buch so ein kleines bisschen dazu inspiriert hat, wie ich in meinem bisher einzigen Krimi einen der Protagonisten dann so letztendlich, beschreibe, charakterisiere oder so in der Richtung, weil mich die Sichtweise, die in diesem Beckett-Buch so durch diese ganze Geschichte geht, die hat mich fasziniert und wahrscheinlich hat die mich unbewusst dann eben auch in die Richtung geprägt, weil ich glaube, dass ich es tatsächlich vorher gelesen hatte. Nun gut, man wird es im Zweifelsfall, also sollte jemand Tiere und auch meinen Krimi mal gelesen haben, dann kann er mir ja mal sagen, ob an meiner Idee, die mir jetzt eher so spontan gekommen ist, tatsächlich was dran ist. Dieser Krimi, ja.
Ja, ich wollte einen Aufruf starten, einen emphatischen Aufruf an all unsere treuen Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Tiere gelesen habt und Christians Krimi, wie heißt denn dein Krimi?
Das wollte ich gerade sagen, das müsste ich ja dazu dann auch noch nennen. Der heißt tatsächlich E-Death, also so wie E-Mail, bloß mit Tod hinten dran in Englisch.
Ah, ja, ja, charmant, ja, genau.
Ja.
Virtuelles Sterben, aber wahrscheinlich nicht ganz virtuell.
Nee, tatsächlich ziemlich wirklich.
ziemlich wirklich. Ja, also wir werden diese ganzen Titel natürlich auch in unseren Shownotes verlinken. Dann könnt ihr das alles nachlesen und ja, zur großen Freude von uns allen.
Genau.
Aber in E-Death gibt es keine Tiere.
Ich muss jetzt gerade mal so überlegen. Nö. Also abgesehen von irgendwelchen Krabbelntieren, die da mal irgendwie so durchs Bild huschen, so in der Richtung, nein, gibt es keine Tiere.
Oder Maden, die aus den Leichen kriechen, uah.
Ich glaube...
Ich sag jetzt
dazu nichts. Also wie gesagt, das ist eigentlich auch kein, naja gut, es kommt schon ein bisschen Blut vor. Manchmal auch ein bisschen mehr, aber na gut, egal. Hast du denn irgendwie mal bei dir Tiere, nein, nicht verwurstet, also beschrieben oder geschrieben oder wie?
Ja, also in praktisch jedem oder so gut wie fast jedem meiner Bücher kommen Tiere vor, tatsächlich. Mhm. Da habe ich dann heute auch mal mir gedacht, muss ich jetzt da vielleicht eine Therapie machen deswegen? Hat das irgendwelche Hintergründe? Kann das aber ganz gut erklären. Also in den allermeisten Büchern haben die Tiere nur so dekorativen Charakter oder sind maximal ein kleiner Sidekick. Und das hat wahrscheinlich schlicht und ergreifend den Hintergrund, dass weil mir Tiere einfach auch wichtig sind und ist in meinem Leben einfach auch, also zumindest akut, ein sehr prominentes Tier gibt, das also meinen Tagesablauf durchaus stark beeinflusst, kommen eben auch Tiere in meinen Geschichten vor und haben da eine ähnliche Funktion wie mein Hund. Und insofern ist es wahrscheinlich einfach ganz natürlich, dass in meinen Büchern viele Tiere vorkommen. Aber ich habe tatsächlich auch ein richtiges Tierbuch.
Na, siehst du.
Und das, ja.
Ich dachte mir, da muss doch noch was kommen.
Ja. Das heißt auch Hundstage.
Okay.
Und ist es eine ziemlich abgedrehte Bremer Stadtmusikanten-Variante. Also nicht wirklich, aber ich habe also hinten auf den Klappentext geschrieben, vergiss die Bremer Stadtmusikanten, weil ich meine ganz ehrlich, ich finde Esel super, Hunde sowieso, Katze und Hähne, ja, kann man alles haben. Aber bei mir gibt's einen, also der Protagonist ist ein Hund und witzigerweise, ja, man, also da schierer Zufall, der schiere Zufall wollte es, dass es ebenfalls ein Airedale Terrier ist,
ja, so
einen, wie ich einen habe. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie mich das inspirieren konnte. der Airedale Terrier im Buch heißt Tobi, ja, also nicht zu verwechseln mit Toni, meinem Hund.
Ganz klar.
Haben wirklich nicht verwandt, nicht verschwägert und gar nichts. Und aber dann habe ich mir gedacht, okay, also der Hund ist ja jetzt einfach sehr konventionell. Seine Sidekicks, also die tierischen Sidekicks, die sind jetzt mal was anderes. Es gibt dann nämlich noch eine Nerzdame, die heißt Anastasia. Das ist eine russische Seele. Russische Seele und wurde, glaube ich, aus einer Nerzfarm gerettet vom Frauchen und tummelt sich dann, büxt gerne mal aus, ist dann immer auf einer Dachterrasse, wo Tobi auch gerne mal seine Mittagspausen verbringt, wenn er mit Herrchen nämlich unterwegs ist. Herrchen ist Anwalt und die haben eine schicke Dachterrasse und da trifft Tobi auf Anastasia, die ihm Lebensweisheiten aus ihrer tiefen russischen Seele, aber vor allen Dingen von einer ziemlich trashigen Seifenoper, die sie immer mit ihrem Frauchen guckt, versorgt. Also Tobi ist dann gut informiert, was so das...
Entschuldigung.
Enten kommen auch vor.
Das waren Gänse.
Es wird nämlich...
Ente ist das.
Oh mein Gott. Hast du auch einen Goldfisch? Weil ein Goldfisch kommt nämlich auch vor. Ja, pass mal auf. Nämlich der eigentliche Geheimstar in diesem tierischen Trio ist nämlich Cleo. Cleo ist eine Goldfischin und Cleo blubbert die ganze Zeit natürlich in ihrem Aquarium rum und garniert dann auch so auch ihren Redeschwall immer mit sehr viel Blub. Die mit dem Blub sozusagen, ja. Und Cleo ist so eine total taffe, ja. Also Cleos Aquarium steht in dem Büro von Tobis Frauchen, wo er nämlich auch ab und zu hin muss. Also er ist so die Hälfte der Zeit ist er mit seinem Frauchen unterwegs und die andere mit seinem Menschenpapa und naja. Und da hat er eben diese beiden starken Frauen, also Nerzin und Goldfischin und er ist ja so ein bisschen naiv, tumber, gutmütiger Dödel, der dann von den Ladies dann so ein bisschen ja, angestachelt wird. Und er muss tatsächlich, also er hat wahnsinnig viele Abenteuer, die er in diesem Buch erlebt und auch wirklich bizarrste Interaktionen mit seinen Menschen. Und er muss aber auch noch zwei Mordfälle lösen.
Also ach, so nebenbei so einfach.
Ja, so nebenbei. Also einen Todesfall im Aquarium.
Okay.
Und einen Mord an einer Ente, ja. Also da ist er an vorderster Front dabei und er wird zum Helden, das kann man nicht anders sagen. Es ist ganz großartig. Ja, es ist auch, man muss auch wirklich an einer Stelle ganz, ganz, ganz fürchterlich weinen, apropos große Gefühle. Also es gibt eigentlich zwei schlimme Szenen, aber eine ist besonders ergreifend, wenn nämlich sein Best Buddy, und das ist jetzt kein schlimmer Spoiler, das ist nämlich der alte Boxerrüde namens, ja, wie heißt er eigentlich?
Na sag mal, hast du deine Geschichte nicht im Griff?
Ja, ich kann mir immer nie, Gott, das, Rocky natürlich, ja, also okay. Benannt.
Nach, ja, okay. Klar, wie sollte er auch anders heißen als also Boxer?
Es ist so offensichtlich, dass es mir schon wieder entfallen ist. Die Geschichte ist auch schon ein bisschen älter, habe ich schon fast wieder verdrängt. Nein, also Rocky stirbt dann im wirklich sehr reifen Hundealter und ohne aber, dass er Tobi noch seine großen Hundeweisheiten auch noch vererbt hat. Ja, das ist sehr ergreifend. Da braucht man ein bisschen Taschentücher, ansonsten muss man sehr viel lachen und es sind lustige Abenteuer. Und ja,
lachen mache ich sowieso am liebsten, ja.
Ja, ich auch. Also das dazu.
So,
jetzt habe ich ja tatsächlich auch, krasse Werbung gemacht. Nein, wir haben jetzt
war dir denn auch zum Lachen, als du den Bücherschrank leergeräumt hast, sozusagen?
Ja, wobei ich der erste Bücherschrank, liebe Hörer, wir haben jetzt mal unser Konzept etwas geändert, weil wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt so eine Motto-Sendung haben, dann können wir uns jetzt nicht mehr auf den Zufall, können wir nicht mehr zurückgreifen. Also wir gehen jetzt gezielt zum Bücherschrank, wenn wir uns ein Thema vorgenommen haben und dieses Thema lautete Tiere und deswegen sind wir zum Bücherschrank gegangen oder ich bin zum Bücherschrank gegangen und habe irgendwie nach was Tierischem Ausschau gehalten und ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass ich irgendwie so einen Erziehungsratgeber für Goldhamster finde oder irgendwie sowas. Sonderliches. ja, Gott, das hätte ich ja, oder irgendwie, was weiß ich, so einen Lemming Survival Guide oder whatever, ja, was es da vielleicht geben könnte. Nein, das war es nicht. Ich habe in dem ersten Bücherschrank habe ich überhaupt nichts Tierisches gefunden. Musste dann noch zu einem anderen Bücherschrank gehen. Da habe ich dann allerdings so zwei Juwelen rausgezogen.
Aha. Ja, stimmt, ja. Du hast sie ja schon gepostet gehabt.
Nein, ich habe sie nur dir gezeigt.
Ach, du hast sie noch nicht öffnet. Ich fühle mich geschmeichelt.
Ja, ich habe schon ein hübsches Foto gemacht mit meiner Lightbox dazu und habe es aber bisher nur dir geschickt. Aber ich werde es natürlich dann demnächst auch auf Facebook, Instagram und überhaupt, wo die ganze Welt das sieht, dieses wunderbare Foto sieht. Mhm. Ja, genau, da werde ich es posten. Und wie sieht's bei dir aus? Hast du auch was Tierisches gefunden?
Also ich musste auch ziemlich suchen und ich habe auch etwas gefunden, aber jetzt musst du stark sein, es handelt von einem Pferd.
Oh Gott.
Eigentlich von vielen Pferden, aber naja, eigentlich sind es Einhörner, aber egal.
Oh, Einhörner. Also ich stehe ja auf Einhörner, also eigentlich auf Nilpferde.
Das ja, sind die Einhörner nur genau, Indik, sei ja, immer du genau. Selbst, außer du kannst ein Einhorn sein, dann sei immer ein Einhorn.
Ja. Echt? Also bist du, apropos, also ich muss jetzt hier mal so ein bisschen Einhorn-Bashing machen, weil eigentlich gehen mir diese Einhörner sowas von auf die Nerven.
Die sind doch aber inzwischen schon längst von den Flamingos oder sonst was abgelöst worden,
ja,
oder?
Ja, aber ja, ich weiß es nicht, hoffentlich. Weil diese Einhorn-Manie, und da ganz schlimm, da waren doch jetzt irgendwie auf den letzten Buchmessen da immer diese
Pummel-Einhorn. Pummel-Einhorn, genau.
Pummel-Einhorn, ja. Also, naja, anyway. Also du hast ein Einhornbuch gefunden, ist ja großartig.
Ja, richtig.
Ist es Fantasy oder ist es
irgendwie? Es ist tatsächlich Fantasy. Ja, soll ich gleich mal anfangen? Ich mach's
ja,
auch,
aber fass dich kurz.
Ja, ja, ich versuche es kurz zu machen.
Ich mach's
keine,
da ganz kurz.
Keine Nacherzählung großartiger Art und Weise. Also ich war zuerst mal erfreut, als ich den Namen des Autoren gelesen habe, nämlich Terry Brooks, denn ich hatte gehofft, dass es irgendwas mit dem zu tun hat, was ich von ihm schon kenne, nämlich er ist der Autor, der uns in Anführungsstrichen den Shannara-Zyklus gegeben hat. Ist ja inzwischen zum Teil auch verfilmt worden und den habe ich wirklich geliebt. Ich habe zwar garantiert nur einen Bruchteil davon gelesen, weil ich weiß nicht, ich habe glaube ich 10 oder 12 Bücher von ihm ihm aus diesem Zyklus und inzwischen gibt es wahrscheinlich 50 oder so, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber die habe ich also wirklich geliebt. Mhm. Und dieses Ding heißt jetzt hier das Schwarze Einhorn. Wie ich feststellen musste, ist es aus einem ganz anderen Fantasy-Universum, nämlich aus Landover. Und das ist irgendwie so ein, also eine Art Parallelwelt, in die ein Mensch aus unserer Welt irgendwie rüberwechselt, weil er sich da ein Königreich kauft. Das wiederum ist Inhalt des ersten Buches, was vor diesem Schwarzen Einhorn kommt, wie ich dann im Laufe des Recherchierens darüber feststellen musste. Und deswegen ist es natürlich auch wieder so ein bisschen, weil das andere, ich weiß, ich glaube, ich habe das gelesen, aber das ist ewig lange her und deswegen konnte ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Also ich muss jetzt schon mal damit anfangen, dass, nachdem ich jetzt das Buch gelesen habe, schon alleine das Cover geht gar nicht. Da ist nämlich also dieses schwarze Einhorn drauf und und eine andere Protagonistin. Und ich finde, also zumindest nach den heutigen Maßstäben, haben die in dem Verlag einfach eine Menge falsch gemacht, weil sie sind diesen, in diese Falle getappt, zu szenisch, respektive zu sehr auf diesen Inhalt fixiert sein zu wollen. Da ist also eben diese Sylphe, also sprich, das ist so ein Mischwesen aus Mensch und Pflanze und eben dieses Einhorn drauf. Und ja, dann ist da noch so ein goldenes Zaumzeug, worum es auch geht. Und dieses Einhorn wird aber in dem Buch als so nach dem Motto das Schönste, was du je gesehen hast. Es ist eben ein schwarzes Pferd, was aber Geißenfüße hat und einen Löwenschwanz. Und das mussten die nun alles unbedingt da unterbringen und dabei ist so eine Missgeburt rausgekommen. Es geht gar nicht. Also es sieht, nee, ich kann das nicht mal beschreiben, was das ist.
Aber du könntest ja ein Foto machen und dann können wir
das
ja dann posten.
Das werde ich tun, genau. Dann wird jeder gleich sehen. Und auch diese Sylphe wird eben als das Schönste beschrieben, was der eigentliche Held dieser Geschichte jemals gesehen hat. Und ich muss mal sagen, also, naja, schön ist was anderes.
Aber Schönheit liegt doch immer im Auge des Betrachters.
Also hast du wohl auch recht, aber ihr könnt euch ja alle, die ihr es hört und dann vielleicht auch nochmal bei Facebook reinguckt, könnt ihr euch alle auch nochmal ein Bild machen. Nun gut. Zum Thema, ich habe mich ja nun auch mit der Geschichte beschäftigt, war natürlich wieder so, dass man nirgendwo einen Wikipedia-Eintrag darüber fand, über Shannara findest du 1000 Sachen, aber das ist eben ja so eine ganz andere Story und dementsprechend no way, also muss ich es tatsächlich lesen und ich habe es tatsächlich das erste Mal in meinem Leben gemacht, dass ich ein Buch überflogen habe und trotzdem irgendwie was aufgenommen habe. Mag sein, dass es jetzt an diesem Überfliegen gelegen hat, aber mich hat die Geschichte jetzt nicht sonderlich mitgerissen. Ich fand sie teilweise eher so, dass ich mich gefragt habe, wusste der jetzt nicht, also war er sich nicht so richtig sicher, ob er wirklich Fantasy oder ein Märchen schreiben wollte? Es war mir doch manchmal ein bisschen arg irgendwie seltsam, da wird dann, also so ein bisschen sehr so wie Klein Fritzchen sich sowas vorstellt, da geht man halt zu so einem Drachen, singt dem was vor und dann kriegt man das auch alles, was man will und ja, selbst wenn der einen nicht leiden kann, dann kann man da hingehen und mit dem reden und der redet auch wie so ein ganz normaler Mensch und es war so ein bisschen, dementsprechend, also ich mag Shannara lieber.
Okay. Und also das Buch war also sozusagen sagen, vollkommen zu Recht ausgesetzt im Bücherschrank.
Der
Vorbesitzer, du kannst dem Vorbesitzer, kannst du sagen, ja, ich hätte es auch ausgesetzt und
genau.
Ich setze es jetzt auch wieder rein.
Right you are, my dear, genau. Also, ja, richtig, ich werde es jetzt auch wieder aussetzen. Es ist eine Sache, kann man lesen, muss man nicht. Es sind so ein paar ganz, nette Weisheiten und deswegen bin ich, also Weisheiten in Anführungsstrichen, und deswegen bin ich auch gerade beim Thema Märchen so ein bisschen angekommen. Also so nach dem Motto, wie war das? Hier, da will einer in der Art von Menschen herrschen. Da geht es nur um den Besitz des Landes und aber eigentlich ist das Land einem ja anvertraut und so. Ja, alles interessante Geschichten. Und zum Schluss stellt es sich letztendlich auch raus, dass dieses eine schwarze Einhorn eigentlich nur der Geist sämtlicher eigentlich weißer Einhörner ist, die von Zauberern gefangen worden sind. Und ja, die mussten also separat von ihren Körpern gefangen gehalten werden, weil eigentlich sollten nämlich die Einhörner aus dem Elfenreich in alle lebendigen Welten entlassen werden, aber sie sind auf dem Weg gekidnappt und eingekerkert worden. Und weil die jetzt nun freigelassen worden sind, ist dadurch irgendwie der Hauch von Magie in jede Welt irgendwie ja letztendlich doch ja entsandt worden, so dass, also sagen wir mal, das soll so ein kleines bisschen dieses versöhnliche Ende zum Schluss. Ich habe in diesem Fall tatsächlich mal das Ende zu Anfang gelesen, weil ich gehofft hatte, dass mir vielleicht das Lesen des ganzen Buchs erspart bleibt. Da fand ich dieses noch als so schöne schönes Bild zum Schluss, aber nachdem ich jetzt so den Rest gelesen habe, war es eher so, naja, gut, muss es da halt zum Schluss auch noch irgendwie was bringen. Also ist ein Ding, was mich nicht komplett überzeugt hat, soll es ja auch mal geben. Insofern weiter. Jetzt bist du dran.
Ja, ich habe zwei so tolle Sachen aus dem Kasten gezogen, und ich hatte ja schon insofern wieder Glück. Es waren tatsächlich die beiden einzigen Tierbücher, die ich da gefunden habe, und beide kannte ich. Oh. Jetzt kann man natürlich sagen, die Müller ist halt einfach so wahnsinnig belesen, oder? Aber ich habe einfach einen solchen trashigen Geschmack, dass diese Sachen in so hoher Auflage da sind. Also das eine ist Nicholas Evans, der Pferdeflüsterer. Ich würde mal sagen, das kennt jede Frau in meiner Generation. Wenn sie das Buch nicht gelesen hat, hat sie den Film gesehen,
Robert Redford
und genau. Irgendwie Scarlett Johansson in ihrem Debüt, ne? Ja, ich erinnere mich, also ich habe das Buch verschlungen, und ich habe auch den Film gesehen. Ich fand den Film, also ich habe so ein bisschen Robert Redford-Sperre, den mag ich nicht so, insofern, ja. Aber ich fand den Film, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt den ganzen Tag versucht, mich daran zu erinnern, ob mich jetzt am Film oder am Buch das Ende gestört hat, und habe es aber jetzt für mich noch nicht rausfinden können. Mhm. Weil in einer der beiden Varianten, die ist also so overdone für meinen Geschmack, wo ich mir gedacht habe, also nee, also das ist einfach so drüber, das ist so viel Drama, also noch die 87. Eskalationsstufe von Drama, da ist dann auch echt mal gut. Also, aber ansonsten, glaube ich, muss ich zum Pferdeflüsterer jetzt auch nicht mehr sagen, weil das andere ist nämlich noch viel besser. Das andere ist nämlich, es hat mich an meine wirklich Kindheit zurückerinnert,
okay.
Leselöwen Zoogeschichten. Also ein wirklich zauberhaftes Buch, und da steht dann Affen und Giraffen, Vögel, Bären, Krokodile, ein Buch Zoo für Kinder in Großdruckschrift. Ja, das ist, also kommt mir jetzt auch gerade echt noch sehr zu Pass, weil es ist die Lichtverhältnisse gerade schon etwas düster, und die Gleitsichtbrille müsste, glaube ich, auch mal wieder nachgeschärft werden. Anyway, also ich kann es problemlos lesen und habe jetzt festgestellt, es ist so süß, weil ich habe es gerade eben aufgeklappt, und da steht dann drinnen, es ist nämlich, die Besitzerin war Britta Johansen, und sie hat in Munster gelebt, ja, noch mit alter Postleitzahl 3042. Liebe Britta, falls du uns zuhörst, melde dich doch. Ich werde das Buch aufbewahren, ich würde es dir auch wiedergeben. Und es ist nicht, es ist ganz zauberhaft, weil es war ein Weihnachtsgeschenk, und steht nämlich frohe Weihnachten 1979, Tante Uschi, Onkel Jürgen, Silke und Jörg. Ist das nicht zauberhaft?
Ja, stimmt.
Schon, oder?
Ich meine, es könnte natürlich jetzt auch den Sinn gehabt haben, dass sie es unbedingt loswerden wollte, weil sie Tante Uschi und wen alles da irgendwie eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Aber ja, es könnte ja sein, dass es doch jetzt, sagen wir mal, zu einer quasi Familienzusammenführung führt, ja?
Ja, ich meine, das ist 40 Jahre. Da
hätte unser Podcast ja endlich einen Sinn.
Das hätte unseren Sinn. Also liebe Britta, wenn du das hörst und du das Buch wieder haben möchtest, schreib uns, und wir werden es dir schicken. Ansonsten ist die Geschichte ganz toll. Also es geht natürlich um diese ganzen Elefanten. Nicht nur Elefanten, ich habe nur gerade das Elefantenkapitel geöffnet. Jumbo, der Elefant. Jumbo war schon lange im Zoo, und Rudi, der Elefantenwärter, war sein Freund. Ja? Sie waren einmal alle im Alle im Elefantenhaus. Ja, die fünf Elefanten, Rudi und Erika. Und Erika ist das kleine Mädchen, das man hinzugeht. Naja, egal. Also jedenfalls ist es eine ganz zauberhafte Geschichte und es geht um alle möglichen Tiere. Und natürlich kann man jetzt aus heutiger Sicht, also so die Zoohaltung war halt auch die Zoohaltung der 70er Jahre. Das ist vielleicht auch nicht mehr so ganz optimal. Mhm. Aber es ist auch wirklich sehr, sehr hübsch illustriert, ganz zauberhaft. Und also ich halte es jetzt hier nochmal, bevor ich es wieder aussetze. Also der Pferdeflüsterer geht morgen wieder zurück in den Bücherknast, in den Bücherschrank natürlich, in den öffentlichen. Aber die Zugeschichten, die werde ich noch ein Weilchen behalten. Und vielleicht meldet sich ja jemand und vielleicht ist es sogar die Britta und will es haben.
Ja, das könnte natürlich. Du, ich glaube, kann das sein, dass die uns was sagen wollen?
Ja, ich glaube auch.
Ich glaube, wir haben überzogen. Hm?
Die haben alle Hunger, die wollen jetzt fressen.
Na gut.
Ich auch übrigens.
Ja, es ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Insofern würde ich doch sagen, wir legen uns mal wieder hin oder vielleicht essen wir auch was.
Genau.
Und freuen uns aufs nächste Mal. Wir sagen euch natürlich wiederum nicht, worum es geht. Ne? Dann könnt ihr euch noch ein kleines bisschen...
Ich weiß,
worum. Aber ich meine jetzt euch Hörern. Sagen wir nicht, worum es geht.
Hörern.
Ja, natürlich, ja. Wir wissen ja, worum es geht. Nicht wahr?
Wir könnten den Hörern was sagen. Aber ja, sagen wir mal, wir machen es anders. Liebe Hörer, es hat für die nächste Folge schon einen dezenten Hinweis gegeben. Und falls jetzt noch jemand dabei ist, außer Britta, die das Buch haben möchte, die Zoogeschichten, ich würde jetzt hier nochmal so ein Ad-hoc- und Spontan-Gewinnspiel reinwerfen. Also wer möchte, kriegt ein signiertes Exemplar von Hundstage von mir. Und
ey,
dann, ja, habe ich mir
schlecht.
Gedacht. Und was müsst ihr dafür tun? Einfach auf irgendeinen unserer Kanäle was kommentieren, was Hallo schreiben, eine PN schreiben, eine E-Mail schreiben, was auch immer. Und das ist jetzt so ein bisschen der, sagt man immer, der Lackmustest, ob uns überhaupt jemand zuhört. Ne?
Das ist vielleicht, willst du das wirklich wissen?
Ja, also das werde ich dann, wenn wir dann in 2 Wochen nicht mehr senden, dann sind wir halt einfach deprimiert gewesen.
Genau.
Also gebt euch einen Ruck, schreibt uns eine Mail und dann kriegt ihr ein Buch.
So sieht das aus.
Aber nur eins, ja? Also nicht, wenn jetzt uns Hunderte schreiben, das geht nicht. Dann werde ich auslosen.
Genau. Hast du gerade noch rechtzeitig eingeschränkt.
So ist es.
Plötzlich unsere 100.000 okay. Leser und du musst sie alle mit einem Buch ausstatten.
Ich muss sie alle, oh Gott, ja. Das, ja.
Okay, bevor das jetzt hier noch eskaliert, verabschieden wir uns mal für heute und wünschen euch einen angenehmen Tag und Abend. Tschüss.
Genau, tschüss, bis bald.